mal hinlegen und ja, bin jetzt sehr auf dich angewiesen, bin ich eigentlich immer, aber heute umso mehr. Und Heiliger Geist, bitte sei du derjenige, der übersetzt, und meine Hände sind relativ leer. Ich bringe sie vor dich und ich bitte dich, fülle du sie, fülle du die Herzen von uns. Und ich wünsche mir einfach, dass jeder heute nach Hause geht und einen guten Gedanken mitnehmen kann. Danke, dass du mit dabei sein wirst. Amen. Ja. Ich habe mir heute als Thema ausgesucht, vom Glauben reden in einer aufgeklärten postmodernen Welt. Schwieriger Obertitel. Im Grunde einfach die Frage, wie gehen wir eigentlich mit dem Missionsbefehl um? Ihr kennt den alle. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Ich denke, der Text ist ja relativ bekannt. Das ist unser Auftrag. Aber mal Hand aufs Herz, ich weiß nicht, wie es euch geht an diesem Punkt. Ich finde das in der heutigen Zeit echt schwierig. Wir haben ein Angebot an Auswahlmöglichkeiten, wie ein Mensch heute sein Leben gestalten kann, das ist immens. Also früher war es so, du gehst in den Supermarkt und holst Müsli. Heute stell dich mal vor das Müsli-Regal. In manchen Kaufhäusern sind das schon zwei Regale, die sie da haben. Geballte Auswahl, und so ist es auch mit Lebensentwürfen. Lebensmodellen, Glaubensmodellen. Wir leben in einer Zeit, wo Religionen, so sollte es zumindest sein, nebeneinander koexistieren, und jeder kann sich heute entscheiden, welcher Weg ist für mich der richtige, was denke ich, was passt zu mir. Es gibt Lebensentwürfe, es gibt Coaching-Angebote noch und nöcher, also eine Vielzahl an Angeboten, und immer mehr wird auch gesagt, ja, die Kirchen werden leerer und der christliche Glaube verliert so seine Sinnhaftigkeit, den braucht man irgendwie nicht mehr. Der alte Kram von damals, was wollen wir denn damit? Braucht keiner mehr. Umso schwieriger wird es dann, wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen und mit ihnen über Glauben reden, weil wir sind in einer aufgeklärten Gesellschaft. Wir wissen, dass die Erde keine Scheibe mehr ist. Also gut, es gibt einige, die denken das leider immer noch. Aber wir sind aufgeklärt. Wir wissen, wie die Welt funktioniert. Wir wissen, dass sie auf physikalischen Gesetzen basiert. Und Gott, ja, den siehst du jetzt so nicht. Gut, wir Christen sind schlau und sagen, ja, aber wir sehen seine Auswirkungen. Aber das sagt der aufgeklärte Mensch von heute, pff, na, das kann ja jeder sagen. Das kann ja auch nur ein Zufall sein. Wenn du im Krankenhaus für jemanden betest, dann wird gesund, Placebo-Effekt. Selbstheilungskräfte, die sind im Körper vorhanden. Also, ihr merkt, vielleicht kennt ihr das aus eurem Umfeld, Diskussionen mit Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, die aber von unserer aufgeklärten postmodernen Welt geprägt sind, das ist nicht so einfach. Es ist schwierig. Und wir Christen haben ja natürlich auch eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie wir diesen Menschen begegnen können. Aber einfach ist es nicht. Wir haben aber einen wunderschönen Text in der Bibel, der uns vielleicht ein kleines bisschen helfen kann, wie wir auf Menschen zugehen können. Und zwar ist das der Text, wo der Apostel Paulus nämlich eine ganz ähnliche Situation hatte. Der war nämlich in Athen. Und Athen, als er auf seinen Reisen dahin gekommen ist, Athen ist ein Ballungszentrum, ähnlich wie in der heutigen Welt, an unterschiedlichen Lebensentwürfen, an Religionen, die aufeinander kommen, Multikulti, Multireligion, alles auf einem Haufen. Also das war das pulsierende Herz des hellenistischen Weltreiches damals, das Zentrum der griechischen Welt. Die schlauesten Köpfe und die streitfähigsten Philosophen waren in Athen versammelt. Wie wir heute. Und das waren auch alles schlaue Menschen, die haben in Athen Station gemacht, haben dort ihre Schulungen besucht. Da gab es mehrere Philosophenschulen, da konnte man sich eintragen und Philosoph werden. Viele bekannte Philosophen sind nach Athen gegangen und haben dort ihre Lehren verbreitet. Und Athen, hunderte von Götterstatuen. Das war das Zentrum, wo so viele Götter verehrt und angebetet wurden. Und in diese Situation kommt Paulus hinein. Ja, und dann lasst uns doch mal hören, wie der gute Paulus mit der Situation umgegangen ist. Während aber Paulus in Athen wartete, wurde sein Geist in ihm ergrimmt, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Also ging er auf den Marktplatz und predigte. Und er sagte den Menschen in Athen: Wie kann es sein, dass ihr diese Statuen aus Stein verehrt? Ihr dummes Volk, wie kann es sein, dass ihr so verblendet seid und dass ihr Materialien verehrt und nicht den wahren Gott? Wie kann es sein, dass ihr diesen Menschen nachrennt mit ihren Philosophien, die doch so schnell im Wind verwehen? Und die Athener ergrimmten sich, stießen Paulus aus Athen und wollten ihn steinigen. Danke, einer passt auf, stimmt nicht. Genau, stimmt nicht. Paulus ist nämlich ein bisschen schlauer. Was ich jetzt gemacht habe, ist aber, viele Christen in der heutigen Zeit sind genauso drauf, wie ich das jetzt mal karikiert habe. Die stellen sich hin, haben vielleicht noch ein Schild in der Hand, auf dem irgendwie steht, nimm Gott an oder du wirst verdammt in alle Ewigkeit. Die in Diskussionen immer darauf aus sind, den Gegenüber schlecht zu machen. Was, du bist Muslim? Dann bist du eh ein Irrlehrer. Da hast du eh keine Ahnung vom echten Gott. Geh. Die jeden Lebensentwurf eines anderen Menschen mies machen und die ganze Zeit nur am Nörgeln sind. Aber immer so, ich habe ja die Wahrheit. Ich darf das ja. Dein Glaube ist falsch, meiner ist richtig. Du bist der Irrlehrer, nicht ich. Und im schlimmsten Fall ist das Einzige, was ein Mensch vom Glauben hört, ein Typ, der in der Fußgängerzone dich anschreit: Wenn du dich nicht bekennst, dann wirst du verdammt sein. Du musst Jesus annehmen. Sonst wirst du verflucht sein und vor dem Gericht Gottes nicht bestehen. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn wir von einem Gott reden, der uns liebt, und wir aber gleichzeitig den Menschen das erste Mal sagen, übrigens, Gott liebt dich, aber wenn du dich nicht änderst, dann hat er dich nicht mehr lieb. Also in unserer heutigen Zeit, also natürlich sind nicht alle Christen so, ja. Es gibt viele gute Beispiele, wo das gut funktioniert. Aber versucht mal vor Augen zu haben, dass wenn wir Menschen begegnen und ihnen vom Glauben erzählen, wir nicht diese alte Holzhammer-Methode nehmen, die hat vielleicht vor 80, 90, 100 Jahren funktioniert an einigen Stellen. Aber die Zeit verändert sich. Und ja, ich weiß, die Bibel sagt uns, wir sollen uns dieser Welt nicht gleich machen. Aber wenn wir auf Menschen zugehen, dann können wir nicht von den Menschen erwarten, dass sie sich uns anpassen, unseren Reden, unseren frommen Slang, unsere fromme Aussprache, die wir mit uns herumtragen, sondern wir müssen doch auf die Menschen zugehen und so zu ihnen reden, dass sie uns verstehen. Also wir können nicht von den Menschen erwarten, dass sie sich so anpassen, dass wir leichtes Spiel haben. Gott ist der Ewige, aber gleichzeitig ist er immer ganz nah an jedem Menschen dran. Und er hat jetzt 1000 Jahre Menschheitsgeschichte und da verändert sich ganz viel. Das heißt, wenn wir mit Menschen reden, dann sollten wir uns überlegen, wen haben wir eigentlich vor uns? Und dann sollten wir auch uns ihm anpassen können. Nicht ihm gleich werden, ja? Also versteht mich nicht falsch, wir müssen jetzt nicht jeden Quatsch mitmachen, der so in der Welt passiert. Aber dass wir auf die Menschen eingehen und auch so zu ihnen reden, dass sie eben nicht schreiend weglaufen, ist eine ganz gute Sache. Ich meine, liebe Leute, Evangelium. Was heißt Evangelium? Richtig, die frohe Botschaft. Was ist das für ein Armutszeugnis, dass die Menschen meistens immer dann nur das Negative hören? Nämlich, Gott hasst dich, wenn du dich nicht bekennst und bekehrst und dieses ganze Negative. Das ist eine frohe Botschaft. Gott hat Interesse an deinem Leben. Gott ist da, wenn du am Boden bist. Gott lässt dich nicht allein. Gott möchte in deinem Alltag eine Rolle spielen, um dich zu dem zu machen, wie Gott sich's gedacht hat. So einen genialen, gesegneten, begabten, brennenden Menschen, der von Sieg zu Sieg läuft, aber auch ab und zu mal durch ein dunkles Tal, aber durch dieses dunkle Tal nicht alleine gehen muss. Frohe Botschaft. Ich finde, das ist eine geniale frohe Botschaft. Und lass uns mal schauen, wie der gute Paulus das jetzt wirklich gemacht hat, als er in Athen war. Dann nehme ich jetzt mal die Zettel. Was? Paulus in Athen, Apostelgeschichte 17. Genau, wer mitlesen möchte. Als Paulus in Athen auf sie wartete, also auf zwei seiner ich glaube auf Silas, genau, auf Silas und Timotheus, hat er in Athen auf sie gewartet. Als Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Also das steht da wirklich drin. Also im Text, in einer anderen Übersetzung steht, sein Geist wurde in ihm erregt. Manche übersetzen es jetzt mit ergrimmt, es kann auch mit bewegt oder mit Trauer erfüllt bedeuten. Gibt es unterschiedliche Übersetzungsmöglichkeiten. Aber Paulus ist in Athen, er sieht die ganzen Götzenstatuen und es macht was mit ihm. Weil er kennt natürlich den lebendigen Gott. Und er wundert sich wahrscheinlich auch, er kennt ja Athen, an diese große, tolle Stadt, voller Intellektueller. Und vielleicht denkt er sich so, Mensch, haben die es immer noch nicht begriffen? Beten die immer noch diese Götzenstatuen aus Stein an, die ja gar nichts machen können? Also es macht was mit ihm. Das ist erstmal okay. Daraus können wir, glaube ich, auch uns ableiten. Wenn wir in der Welt sind und Missstände sehen oder Dinge, die nicht so laufen, wie Gott sich das vielleicht vorgestellt hat, das darf was mit uns machen. Das ist okay, wenn wir da merken, finde ich nicht gut. Aber der Ton macht die Musik. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Das sind schon mal die ersten Akteure in der Geschichte, die Philosophen, Epikureer und Stoiker. Das ist eine ganz bunte Mischung. Die Epikureer waren sehr aufgeklärte Menschen, die Aberglaube abgelehnt haben und vor allem auch göttliche Intervention. Die sagten, vielleicht gibt es einen Gott, vielleicht gibt es auch ganz viele Götter, aber die machen nichts mehr in der Welt. Die mischen sich nicht ein. Und für sie ist ein ganz starker Punkt der Materialismus. Also hast du was, bist du was. Deswegen sind die auch mit diesen Götzenstatuen auch, obwohl sie nicht dran geglaubt haben, aber es fanden die okay, dass man da so eine Statue hatte von einem Gott. Allerdings waren die nicht sehr offen für neue Gedanken. Wenn die einmal sich festgelegt haben und jemand mit neuen Gedanken kam, dann sagten sie meistens, wo steht das? Dann gibt es die Stoiker. Die waren relativ offen, haben sich viele neue Ideen auch angeeignet. Und für sie war aber Logik, Ethik und Physik so die ganz wichtigen Dinge. Also es waren die aufgeklärten Wissenschaftler, könnte man sagen. Und bei ihnen auch ganz groß der Punkt die Selbstbeherrschung. Ein sehr stoischer Mensch kommt von den Stoikern. Ja, und diese Menschen sind da. Sie hören, wie dieser Paulus also predigt, wie er auf dem Markt von Jesus erzählt. Und das ist so ein Anknüpfungspunkt, der für uns vielleicht auch ganz interessant sein kann. Wenn wir authentisch sind, dann kommen die Leute von alleine auf uns zu. Also ich weiß nicht, wie ihr mit dem Missionsbefehl umgeht, wie sich das für euch anfühlt. So aus einem Druck heraus das Evangelium zu verkündigen, ist keine gute Idee. Weil sobald du unter Druck kommst, es ist ein Zwang dahinter. Und das spüren die Menschen. Paulus war ganz entspannt, der hat einfach erstmal in seiner Umgebung gepredigt, bei der Synagoge, bei den Juden, wo er wusste, die kenne ich, das ist meine Herkunft. Und dann haben die Epikureer und Stoiker mitbekommen, da ist jemand Neues und der redet ganz interessante Sachen. Gut, er bekommt auch Kritik. Was will dieser Schwätzer uns denn sagen? Das gibt's auch. Rechnet damit, wenn ihr das Evangelium verkündigt, Leute werden euch kritisieren, das ist halt einfach so. Wir leben in der Meinungsfreiheit, das dürfen wir aushalten, das müssen wir aushalten. Aber die Menschen aus Athen merken, da ist jemand Neues und er hat eine interessante Botschaft. Und sie werden neugierig. Also wenn ihr authentisch seid in eurem Umfeld, dann kann es durchaus sein, dass die Menschen auf euch zukommen. Weil sie wissen wollen, was ihr da macht. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da lehrst? Denn du bringst etwas Neues für unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Jetzt ist die Geschichte an der Stelle sehr interessant, weil der Areopag, das ist nicht einfach nur so ein Hügel, sondern das ist ein Berg, der dem Kriegsgott Ares geweiht wurde und da war das Gericht von Athen. Also die höchste Instanz der Rechtsprechung in Athen. Das ist, als ob du in Deutschland vor den Gerichtshof gehen darfst oder vielleicht sogar vor den Bundestag und dann predigen darfst. Das ist eine sehr große Ehre für Paulus. Und das ist nicht, weil er sich irgendwie vorbereitet hat oder weil er irgendwie Anträge gestellt hat, sondern er war einfach in Athen, war authentisch, hat sich auf die Diskussion eingelassen und die Leute sagen, das ist so interessant, was der Mensch sagt, das sollten auch mal die ganz oben hören. Und laden Paulus ein, komm mit. Der hat sich darauf nicht vorbereitet, der hat sich nicht irgendwie da versucht reinzumogeln, sondern er wurde eingeladen. Auch eine schöne Ermutigung, wie ich finde, dass wir uns vielleicht gar nicht so verkrampfen müssen, an die höchsten Positionen zu kommen. Es kann durchaus sein, dass wenn wir authentisch unseren Glauben bezeugen, und das, ich finde, Menschen, die Glauben authentisch leben, sind spannend, die sind, ich sage jetzt mal, attraktiv, also im Sinne von faszinierend, und dann kommen die Leute ins Fragen. Und dann kann es durchaus sein, dass man vielleicht dann auch mal eingeladen wird in die High Society. Paulus aber wusste natürlich auch ein Stück weit, wen er da vor sich hatte. Er wusste, dass in Athen die Leute ganz darauf versessen sind, etwas Neues zu erfahren. Und das ist der nächste wichtige Punkt. Wenn ihr mit Menschen euren Glauben bezeugt, dann setzt euch auch damit auseinander, wen ihr vor euch habt. Denn wenn ich weiß, wer vor mir sitzt, kann ich auch die Sprache seines Herzens sprechen und nicht an ihm vorbei. Das ist nämlich das, was diese ganzen Straßenprediger leider in den meisten Fällen nicht können. Sie stehen da und predigen und predigen und predigen und predigen. Die Menschen ziehen an ihnen vorbei, hören meistens nicht zu, gehen beschämt noch 5 Meter weiter weg, bloß nicht hingucken. Aber dass dieser Straßenprediger das Herz eines Menschen erreicht, weil er ihn ganz direkt anspricht, in seine Situation hinein, das gelingt den meisten nicht. Ich weiß, dass viele oftmals sagen, naja, aber wenn nur eine Seele gerettet wird, wenn nur eine Seele gerettet wird, dann hat es sich doch gelohnt. Ich bin da ein bisschen zwiespältig, weil ich finde, wenn eine Seele gerettet wird, aber 99 andere tief beschämt vom Glauben nichts mehr wissen wollen, weil sie angeschrien werden und mit Höllenfeuer gedroht werden, dann stimmt irgendwas nicht. Verzeiht mir, wenn ich an der Stelle von Effektivität rede. Das mag ein bisschen so einen Leistungsdruck erzeugen, was ich aber meine. Stellt euch vor, ich würde Lobpreis machen und würde total schlecht spielen. Also total schlecht, so dass ihr euch die Ohren zuhaltet. Und dann würde ich mich aber hinstellen und sagen, aber solange nur eine Person die Arme hebt, hat sich's doch gelohnt. Solange eine Note passt, ist doch die Mühe wert. Oder wenn wir hier predigen und die ganze Zeit nur Stuss quatschen, aber in einem Jahr eine Predigt, ne? Nur eine Predigt, dann hat es sich doch gelohnt, in den Gottesdienst zu kommen. Wenn eine Predigt gut war, merkt ihr, dass das ein bisschen komisch ist? Funktioniert nicht so richtig. Deswegen, an der Stelle bin ich so ein bisschen nachdenklich und glaube, dass vielleicht nur die Leute wirklich predigen oder evangelisieren sollten, die auch wirklich diese Begabung haben, weil sie zu den Menschen sprechen und nicht an den Menschen vorbeischreien. Ja. Und jetzt macht Paulus etwas in Athen, was ich brillant finde. Wir erinnern uns, Paulus kommt nach Athen, er sieht die ganzen Götzenstatuen und innerlich so, warum? Haben die es immer noch nicht begriffen. Paulus stand aber mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott geweiht. Ich finde das, was Paulus da macht, das ist so, also brillant eigentlich. Er kommt nach Athen, hat eigentlich schon eine sehr schlechte Laune, weil er diesen ganzen Götzendienst sieht und stellt sich nicht hin und sagt, ihr Athener, ihr seid da total bekloppt, dass ihr hier diesen Götzendienst macht, ihr seid intellektuell und dann macht ihr so einen Blödsinn. Also wie der ein oder andere Christ gerne mal dazu tendiert, das, was ihm nicht passt, dem Gegenüber ins Gesicht zu schlagen, sondern er stellt sich hin und er würdigt das. Er sagt, ich sehe, dass ihr die Götter über alle Stücke verehrt. Das findet er vielleicht nicht gut, aber er würdigt das. Er sagt, liebe Athener, ihr habt es mit dem Glauben ja richtig ernst. Euch ist die Sache richtig wichtig. Ihr seid nicht nur irgendwelche Dummschwätzer, die ab und zu mal einen Gott da irgendwie verehren, sondern euch beschäftigt das. Ihr habt eine Leidenschaft für die Götter. Könnten wir alle mal so mit unseren Gegenübern umgehen, dass wir das, was sie tun, selbst wenn es uns vielleicht nicht so ganz gefällt, trotzdem würdigen, mit Respekt behandeln und sagen, vielleicht finde ich es nicht gut, was du machst, aber ich sehe deine Leidenschaft dahinter. Erzähl mir mehr davon. Es ist eine ganz andere Ebene, als wenn du dem Gegenüber dann erstmal die heilige Totschlagkeule auf den Kopf hauen und dann unsere Frömmigkeit ihm um die Ohren pfeffern, wie ich finde. Also einen besseren Einstieg als diesen konnte Paulus gar nicht wählen. Er kommt hin, würdigt die Athener für ihre tiefe Frömmigkeit, für ihre Sehnsucht, den Göttern zu begegnen und dann findet er diesen unbekannten Gott, ja, diese Statue, die hatten für alle Situationen hatten sie einen Gott, dem sie verehrten und dann ist da diese Statue, der unbekannte Gott. Weil, vielleicht gibt es ja einen Gott, den wir als Athener noch nicht kennen, lasst uns eine Statue bauen und diesen Gott verehren. Das ist Paulus ja super, da kann ich doch wunderbar anknüpfen. Dem unbekannten Gott und nun verkündige ich euch, was ihr da unwissend verehrt. Also er bringt nicht irgendwie, er stülpt ihn nicht irgendwie den Glauben über, sondern er sucht diesen Punkt, sieht einen Anknüpfungspunkt und nutzt ihn. Der unbekannte Gott. Ich erzähle euch jetzt mal diesen unbekannten Gott, den ihr verehrt, ich erzähle euch jetzt mal, wer das ist. Das sagen alle Athener, hey super, der ist schon die ganze Zeit bei uns, dieser unbekannte Gott, den verehren wir, den schätzen wir. Wir wissen zwar nicht genau, wer er ist, aber er ist Teil unseres Lebens. Und jetzt kommt da dieser Fremde und erzählt uns von diesem Gott. Super. Der ist kein Feind. Das ist ein Freund. Das ist ein Mensch, der uns jetzt richtig toll bereichert. Mit seinem Wissen, mit seiner Erfahrung. Finde ich großartig. Stellt euch vor, ihr redet, ihr bekennt euren Glauben und die Menschen reagieren genauso. Super, da kommt jemand, der mein Leben bereichert. Und nicht, oh nee, jetzt kommt der Christ wieder mit seiner hier Hölle und Verdammnis. Mit seiner, wenn du dich nicht bekehrst, ne, und wenn du die 10 Gebote nicht hältst, ne, dann Hölle und Verdammnis. Das kennen wir alles schon. Da kommt jemand mit etwas Neuem. Und ihr wisst vom Anfang, ne, du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Da standen die Athener drauf, die fanden das toll. Und Paulus dockt an. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selbst jedermann Leben und Odem und alles gibt. Auch wieder ein ganz schöner Anknüpfungspunkt. Jetzt gibt Paulus natürlich eine kleine Kritik, aber er schmeichelt so ein bisschen diesen philosophischen Denkstrukturen, indem er sagt, hey Leute, denkt doch mal nach. Dieser unbekannte Gott, der hat alles erschaffen. Der hat auch dich erschaffen. Der hat dir den Lebensatem gegeben. Mal ganz unter uns, glaubst du wirklich, dass dieser Gott es nötig hat, dass du ihm eine Steinstatue baust und ihm dienst? Er hat dich geschaffen. Glaubst du wirklich, dass Gott darauf angewiesen ist? Paulus kennt die Leute, die da sind. Er hat sich mit den Stoikern und mit den Epikureern auseinandergesetzt. Da sind wir wieder bei dem Punkt, kennt die Menschen, mit denen ihr redet. Habt einen Anknüpfungspunkt an sie. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden von uns. An der Stelle freuen sich alle Stoiker, weil ein Gott, den man fühlen kann, dem man ganz begegnen kann, den man erforschen kann, das ist genau das, was sie mögen. Das ist genau das, worauf sie aufbauen. Auf Physik, auf Logik. Und plötzlich, da ist jemand, dem man begegnen kann. Da werden sie ganz hellhörig. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechtes. Der Satz steht da relativ lapidar da, aber auch das ist wieder eine Meisterleistung von Paulus, dass er nämlich einen ihrer Dichter kennt und ihn zitiert. Also wieder dieser Anknüpfungspunkt. Ich weiß etwas von dir und ich würdige es, indem ich es sage. Das ist ein bisschen, als würde ich, jetzt mache ich einen kleinen Test, das kann auch in die Hose gehen, aber ich versuche es mal. Das ist ein bisschen, als würde ich sagen, Ne sabotsch do bosch ljubit tebja sabeso. Wer hat es verstanden? Sven? Also ich hoffe, ich habe auf Russisch jetzt gesagt, vergiss nicht, dass Gott dich über alles liebt. Ja? Fühlst du dich dadurch angesprochen? Ja. Ich wusste leider nicht, wie ich es am besten mache, aber das ist, die Sprache deines Herzens wird angesprochen. Wenn wir jetzt eine englische Kirche wären, dann hätte ich diesen Satz auf Englisch gesagt. Ich bin nicht so gut im Plattdeutsch, dann hätte ich vielleicht das noch genommen. Aber sprich die Sprache des Herzens deines Gegenübers. Und das hat Paulus mit diesem Dichter gemacht, der hoch angesehen war in der damaligen Zeit. Und indem er diesen einen Satz zitiert, hatte er noch mehr die Leute auf seiner Seite. Der kennt sogar unseren besten Dichter. Grandios, dieser Paulus. Erzähl uns mehr, Paulus. Du kennst uns, du verstehst uns, du weißt, wie wir denken, du weißt, wie wir ticken, du kennst unsere höchsten kulturellen Güter, unseren höchsten Dichter. Oh, Glanzleistung. Also, der hat sich so beliebt gemacht in dieser kurzen Rede, das können wir gar nicht mehr so nachvollziehen, weil das völlig fern von unserer Welt ist. Aber er hat es geschafft, in ganz kurzer Zeit die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Und das ohne irgendwie von Gericht und von Drohungen und was auch immer zu erzählen. Einfach indem er die Menschen würdigt. Brillant. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Also Paulus ist natürlich nicht in Athen, um sich bei den Leuten einzuschleimen. Ja, Paulus will das Evangelium verkündigen und das macht er. Er macht es aber ganz am Ende. Er macht es, nachdem er bewiesen hat, dass er im Grunde ein Athener ist, ein Mann von ihnen, ein Mann, der weiß, wie dieses Volk tickt, kein abgehobener Schwätzer, sondern jemand, der vertrauenswürdig ist. Jemand, der ihnen ebenbürtig ist. Wir erinnern uns an das, was Paulus auch mal gesagt hat: Den Römern bin ich ein Römer, den Griechen ein Grieche, den Juden ein Jude. Dort, wo er hingeht, setzt er sich mit den Menschen auseinander und geht auf ihre Ebene. Und weil er das macht, hören die Leute ihm auch zu. Und dann, wenn er das Gehör der Menschen hat und auch ein Stück weit das Vertrauen, ne, im Gespräch entsteht Vertrauen, dann kommt er mit den relevanten, wichtigen Punkten, die seinen Glauben beschäftigen. Nämlich, dass es diesen Gott gibt, dass er uns geschaffen hat, dass er die Erde in Gerechtigkeit, ja, Gerechtigkeit richten will und dass er dazu einen Mann auserwählt hat, nämlich Jesus Christus. Und dass jeder, der an ihn glaubt, errettet wird. Ja, also die Rede vom Gericht steht am Ende, nicht am Anfang. Wir wollen die Menschen begegnen, wir wollen sie nicht vergraulen. Und Paulus weiß aber auch, dass er jetzt einen Knackpunkt bringt. Auferstehung der Toten. In Athen eine ganz heiße Kiste. Weil alle Philosophen eigentlich denken, was für ein Blödsinn. Auferstehung der Toten, so ein Quatsch. Wir wissen doch, dass wer tot ist, der bleibt tot. Wir sind ja Physiker, wir kennen uns doch aus mit den Naturgesetzen. Und Paulus weiß genau, wenn er diesen Punkt bringt, dann wird er die Gemeinschaft spalten. Dann wird es einige geben, die sagen, das ist interessant. Und andere werden sagen, ach, jetzt ist er doch so ein blöder Schwätzer. Geh mal, Paulus. Netter Versuch, aber mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Als die von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Es ist halt einfach so. Auch wenn wir unseren Glauben bekennen, wir gehen in die Übernatürlichkeit hinein. Wunder, Auferstehung, Jungfrauengeburt, was auch immer. Unser Glaube ist nicht logisch für die Welt. Ja, für uns schon, aber wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, dürft ihr diesen Fakt nicht vergessen. Wenn wir von unserem Glauben reden, dann ist es durchaus sehr natürlich, dass die Menschen sagen, das ist schon ein bisschen abgedreht, was du da glaubst, oder? Und darauf sollten wir vorbereitet sein, dass wir nicht einfach nur Dogmen aufstellen, sondern auch in der Lage sind, erklären zu können. Die einen spotteten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein anderes Mal weiterhören. Also er hat sie nicht alle verloren. Da ist eine Anzahl von Menschen, die sagen, das ist interessant, was du uns zu sagen hast. Wir glauben das zwar nicht so ganz, aber wir wollen, erzähl uns mehr davon. Die lassen ihn nicht fallen. Die sind angefixt. Die wollen mehr hören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn dann noch weiterhin in Athen passiert? Wir wissen von allen anderen Gemeinden, die Paulus besucht hat, dass sie, oder von allen anderen Orten, in denen Paulus war, dass da viel passiert ist. Als er in Thessaloniki war, hat sich eine Gemeinde gegründet. Wir haben den Thessalonikerbrief. In Rom war er auch, da gab es eine große Gemeinde, Römerbrief bestätigt das, Ephesus, Epheserbrief und so weiter und so fort. Wir haben also in der Bibel klare Zeitzeugendokumente, dass dort, wo Paulus war, Gemeinde gegründet wurde. Wie ist es jetzt mit Athen? Einen Athenerbrief haben wir leider nicht. Und Athen wird auch nicht weiter erwähnt. War es also doch umsonst. Hätte Paulus vielleicht mehr auf die Kacke hauen sollen? Hätte er ein bisschen härter? Ein bisschen mehr Höllenfeuer? Damit die sturen Hunde da mal in die Gänge kommen und den Herrn annehmen. Nee. Ganz am Schluss steht nämlich ein wunderschöner Satz. Einige Menschen aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen auch Dionysos, einer aus dem Rat, also einer aus dem Areopag-Rat, ganz oben, und eine Frau mit dem Namen Damaris und andere mit ihnen. Da ist noch nicht von einer Gemeinde die Rede. Aber in außerbiblischen Texten, in Zeitzeugendokumenten, taucht immer wieder ein Name auf, nämlich Dionysos Areopagit. Das war der erste Bischof von Athen. Der gute Dionysos, der sich da bekehrt hat, hat die erste Gemeinde in Athen gegründet und war ihr Vorsteher, ihr Bischof. Also hat es was gebracht. Anscheinend muss es gar nicht so viel Druck sein. Anscheinend reicht Respekt und die Anerkennung von dem, was die Menschen da schon haben. Und damit endet die Begegnung von Paulus in Athen. Und ich finde, dass wir da wirklich einen ganz großen Schatz an Gedanken haben, wie wir in der heutigen Zeit mit Menschen begegnen können, die eben auch von Wissenschaft geprägt sind, von Aufklärung, die sehr logisch denken, die eben anders sind als wir in unseren Glaubensüberzeugungen. Ich finde, was wir aus dem ganzen Text übernehmen können, ist einmal, dass wir uns selber prüfen. Missionsbefehl. Was ist der Missionsbefehl für dich? Das ist jetzt eine rhetorische Frage, die dürft ihr euch gerne mal in Ruhe beantworten. Seht ihr ihn als Befehl? Also nach Motto, jawohl, Befehl ausführen? Weil wenn man Befehle einfach nur stur ausführt, ihr kennt das ja im Militär, in den schlimmsten Momenten, dass halt der General sagt, so, er schießt da jetzt, aber da sind Zivilisten drin, ich bin der Chef, du schießt. Es kann auch sein, dass wir Christen diesen Missionsbefehl genauso wahrnehmen. Befehl, mach das jetzt, bekehr den Typen. Das Problem ist halt, wenn wir so unterwegs sind, wenn wir so den Menschen begegnen, dann sind halt unsere Gegenüber nur noch Bekehrungsobjekte. Und ich finde, wenn Jesus sagt, dass er die Welt so sehr geliebt hat, ja, oder wenn Gott sagt, er die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gibt, wer sind wir dann, dass wir der Welt mit Hass, Ablehnung und Abscheu begegnen? Das steht uns nicht zu. Wer die Welt hasst, ist auf einem falschen Weg. Auch wenn die Welt nicht immer ein toller Ort ist und die Welt Dinge an sich hat, die unseren Glauben auch kaputt machen. Aber unser Auftrag ist zu lieben. Und wenn der Missionsbefehl, das sollte mehr für uns sein als einfach nur eine Anweisung, die wir auszuführen haben. Wir sollten als Christen immer darauf schauen, dass wir den Menschen begegnen und verstehen, dass dieser Mensch eine Leidenschaft in sich trägt, dass dieser Mensch begabt und gesegnet ist, dass dieser Mensch auch von Gott geliebt ist, auch wenn er vielleicht Gott noch nicht erkannt hat. Das ist unser Job. Die Menschen mit Gottes Liebe zu überhäufen. Und wir können dabei ganz entspannt sein, weil, hey Leute, Gott handelt, nicht wir. Ich kann einen Menschen nicht bekehren. Also wir brauchen nicht irgendwie eine Wette draus machen, wer am Ende die meisten Menschen bekehrt hat, der kriegt die schönste Krone. Fakt ist einfach, ich kann nur ein Bekennender sein. Ich kann nur sagen, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Und dann kann ich erklären, wie Gott vielleicht ist, aber dass ein Mensch erkennt, wer Gott ist, das macht Gott selber. Durch seinen Heiligen Geist. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Und ich finde, das ist super entspannend, weil ich muss mich nicht mehr verkrampfen. Ich muss nicht irgendwelche Taktiken überlegen, wie ich irgendwie mit ganz tollen philosophischen Tricks und Kniffen diesen Menschen zur Erkenntnis führe. Das macht er selber, der liebe Gott. Mega entspannt finde ich das. Ja, weil er ist der Handelnde. Ich bin derjenige, der von ihm bekennt, der ihn bekennt. Und Gott macht das. Und bei manchen dauert es halt ein bisschen länger. Aber ich glaube, wenn wir wissen, Leidenschaft und Berufung, der Mensch ist wertvoll, wenn wir ihn genauso begegnen, dann haben wir die perfekte Grundlage, dass Gott an diesem Menschen handelt. Das kann so einfach sein. Zweitens, informiere dich über dein Umfeld. Was bewegt deine Nächsten? Was sind ihre Sehnsüchte, Wünsche und Sorgen? Ich glaube, die effektivste Bekehrungsstrategie und Bekehrungsstrategie in Anführungsstrichlein ist eben nicht mehr dieses Straßenevangelisieren, dieses Draufhauen und Hölle und Verdammnis, sondern dem Menschen zu begegnen, da wo er heute steht, in seinem Umfeld. Das, was ihn beschäftigt, das, was ihn bewegt. Ich glaube, die stärkste Evangelisation, die wir machen können, ist dem Menschen zu begegnen in ihren Sorgen und Nöten. Als verlässliche Ansprechpartner ohne Hintergedanken. Ich habe mal einen Prediger sagen hören, ja, ich habe ganz viele Freundschaften, dann gehe ich mit denen immer ihren Hobbys nach, Golf spielen, und das ist total toll. Dann habe ich nämlich 1,5 Stunden, um denen die ganze Zeit voll zu quatschen und ihn mit dem Evangelium zu konfrontieren. Finde ich ein bisschen schäbig, weil wenn ich die Zeit mit einem Menschen verbringe, nur in dem Hintergedanken irgendwie ihn bekehren zu wollen. Ich meine, ich fände es toll, wenn alle Menschen in meinem Umfeld bekehrt wären. Das wäre super. Ja? Ich glaube, jeder Mensch braucht Gott. Da sind wir uns einig. Aber ich denke, Menschen sind sehr sensibel dafür, wie unsere Absichten sind. Und wenn ich ihn nur treffe, um irgendwie so religiös immer nachzutreten, ich glaube, das spüren sie. Darum schaut auf die Sehnsüchte, Wünsche und Sorgen eurer Mitmenschen, die ihr erreichen wollt. Und seid in diesen Situationen verlässliche Ansprechpartner. Ich weiß, ich sage das relativ häufig, aber ich finde es extrem wichtig. Heute sind stabile Beziehungen und Freundschaften Mangelware. Und ein wahrer Segen, wenn wir sie leben. Weil daran erkennen uns die Menschen nämlich umso mehr, dass wir da sind und nicht nur heiße Luft machen. Bleibt authentisch und einladend. Also du darfst von deinem Glauben erzählen, du darfst deine Überzeugungen preisgeben, sei dabei aber einladend. Und respektiere und würdige die Erfahrungen deines Gegenübers. Sei kein Miesmacher, sondern suche das Gold in den Menschen. In jedem Menschen steckt unglaublich viel Potenzial. Das erlebe ich immer in meiner Arbeit mit den Jugendlichen aus schwer erziehbaren Familien. Aus schwer erziehbaren Jugendlichen aus problematischen Familien, so rum. Ich könnte denen manchmal den Kopf einschlagen, da bin ich ehrlich. Die sind manchmal so fies, das verschlägt mir die Sprache. Das treibt mich an meine Grenze. Da kann ich mich nicht mal hinstellen und sagen, ich habe damit kein Problem. Ich bin ein ganz sensibler, friedlicher, ruher Mensch. Es gibt Leute, die reizen mich aufs Blut. Da könnte ich schreien. Das habe ich schon mal gemacht. Aber dennoch haben sie ganz viele Punkte in ihrem Leben, wo sie über sich hinauswachsen, wo sie die Grenze sprengen von dem, was sie zerbrochen hat, wo sie Vertrauensschritte gehen, wo sie sich darauf einlassen, dann auch vielleicht mal sorry zu sagen und ins Gespräch zu kommen. Das ist da. In jedem Menschen steckt unglaublich viel. Und ich finde es eine spannende Suche, sich da mal auf die Suche zu machen und dieses Gold in den Menschen herauszukitzeln. Und respektiere auch seinen Weg, selbst wenn er völlig entgegen unserem Glauben ist. Also ich muss nicht immer Menschen aus anderen Religionen vorhalten, dass sie auf einem Irrweg sind. Ich finde, wenn ein Muslim mir sagt, wenn ich zu Allah bete, dann habe ich ein so tiefes Gefühl von Frieden und Dankbarkeit. Da muss ich mich nicht hinstellen und sagen, du bist doch eh nur ein Götzendiener. Das ist alles vom Teufel eingegeben. Dann kann ich mich auch mal hinstellen und sagen, erzähl mir mehr davon. Erzähl mir, wie du ihn erlebst und dann erzähle ich dir, wie ich meinen Gott erlebe. Also warum müssen wir eigentlich immer den Gegenüber schlecht machen, weil er einen anderen Glauben hat als ich? Damit verbauen wir uns auch eine ganze Menge in dieser Welt. Wieder frohe Botschaft, ja? Evangelium. Und Glaube geschieht im Alltag. Die Menschen haben Sehnsucht nach verlässlichen und ehrlichen Beziehungen und darum sollten wir mutig sein und aus der frommen Komfortzone rausgehen. Hier in der Gemeinde haben wir uns alle lieb, es ist schön kuschelig, aber wir können nicht erwarten, dass die Menschen hierher kommen und wir sie dann irgendwie dem Glauben näher führen, sondern das geschieht draußen. Das ist herausfordernd, da müssen wir halt manchmal wie Paulus in den Areopag gehen und hitzige Diskussionen führen vielleicht auch manchmal, aber es geschieht in der Welt. Von einer Komm-Struktur zur G-Struktur, hat mal einer unserer Dozenten gesagt. So funktioniert Evangelisation heute. Ganz zum Schluss noch ein ganz kleines Beispiel von einem Mann, der heißt Brian Welch. Kennt ihr wahrscheinlich nicht. Es gibt eine ganz große Band in Amerika, die heißt Korn. Das ist so eine Alternative, also es ist eine Metal-Band, machen wir es ganz einfach. Und das sind schon ziemlich verrückte Kerle, wie man sich so einen Rocker vorstellt, tätowiert und alles drum und dran. Sehr krasse, heftige Musik. Viele Probleme auch mit dem Thema Drogen und allem drum und dran. Also eine sehr partywütige Truppe. Und Brian Welch war irgendwann mal am Tiefpunkt seines Lebens. Und er wurde immer wieder von Christen auch angesprochen, er hatte Freunde in seinem Umfeld. Und irgendwann war er so verzweifelt, dass er sich durch einen Geldschein in der Ladung Speed gezogen hat und dann gesagt hat, ey Gott, wenn es dich wirklich gibt, ich will clean sein. Innerhalb von einem Tag ist er clean geworden. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Drogen auskennt, ich hoffe nicht. Aber Speed ist eine Langzeitdroge. Also das ist nicht, wo du einen Zug machst und von einem auf den anderen Tag clean bist. Das braucht sehr viel Zeit. Brian ist clean geworden innerhalb von einem Tag und hat dann sein Leben umkrempeln lassen von Gott. Irgendwann ist er auch aus der Band ausgestiegen. Also Korn ist eine der größten Bands damals. Die haben innerhalb von einer Woche, als sie ihr neues Album released haben, Doppelplatin-Status erreicht oder irgendwie so. Also die hatten die höchsten Ziele eines Musikers erreicht. Und er ist aus dieser Band ausgestiegen, weil er gesagt hat, ich kann hier nicht mehr sein. Das macht mich kaputt. Dann hat er ein Lobpreisalbum aufgenommen, weil er einfach Gott die Ehre geben wollte. Und hat es aber auch im Stil von seiner Band gemacht, weil er einfach gesagt hat, ich kann nicht irgendwelche ruhigen Gitarrenakkorde spielen. Ich muss das, was in meinem Herzen ist, nämlich harte Rockmusik, Metalmusik, so will ich Gott ehren, so wie ich bin. Und hat so ein tolles Album, also ich finde es toll, aber ich mag die Musik auch. Und lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann ist er wieder in die Band zurückgekommen und der Bassist ist mittlerweile auch Christ geworden. Und er hat sich einfach gesagt, diese ganzen Leute auf den Festivals oder auch meine Band, er sagt, it's my tribe, das ist mein Stamm. Ich muss mir nicht einbilden, dass ich als Musiker irgendwo mich verstelle und dann zu Geschäftsleuten gehe und ihnen das Evangelium bringe, das kauft mir keiner ab. Ich komme aus der Metal-Szene, das ist meine Familie und ich werde dort das Evangelium verkünden. Und das macht er. Vor den Konzerten, nach den Konzerten betet er mit Fans und viele Leute kommen zum Glauben, weil er authentisch ist. Weil er dort ist, wo sein Herz schlägt. Ich weiß, es wird wahrscheinlich der oder andere Christ sich sagen, Metalmusik ist ja eh vom Teufel. Fakt ist, dass dieser Brian Welch Menschen bekehrt und zum Glauben führt. Weil er authentisch in seiner Familie sozusagen, in seinem Tribe, in seinem Stamm, in seiner Musik den Menschen begegnet. Und ich finde, das ist ein geniales Beispiel dafür, wie authentischer Glaube in einem bestimmten Gebiet funktionieren kann. Also ihr müsst jetzt nicht alle in den Metal hineingehen. Das könnt ihr ruhig mir überlassen, weil ich die Musik ja mag. Aber das ist ein kleines Beispiel. Dort, wo eure Leidenschaft ist, Dort gibt es auch Menschen, die eure Leidenschaft teilen. Und dort ist der Ort, wo ihr Glauben leben dürft. Dort ist der Ort, wo ihr Glauben leben sollt. Wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, Apostelgeschichte 17, Paulus in Athen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich finde es einfach genial, wie du Paulus da geführt hast und welchen Weg er da gegangen ist. Mit was für genialen Ideen er da einfach auch unterwegs war, um den Menschen zu begegnen. Und wir brauchen das auch, gute Ideen, wie wir den Menschen in unserem Umfeld begegnen können. Wie wir mutig hinausgehen können, unseren Glauben bekennen, aber immer voll erfüllt mit deiner Liebe. Ich möchte einfach ein Nachfolger sein, der bekennt, nicht weil er es muss oder der bekennt, weil er irgendwie einen Auftrag hat, sondern der aus freiem Herzen bekennt, weil die Begeisterung durch mich fließt. Ich möchte, dass Menschen einfach alleine durch die Art und Weise, wie ich unterwegs bin, dass sie ins Nachdenken kommen. Und ich wünsche mir das für uns alle, für uns als Gemeinde hier in Soltau, dass dort, wo wir sind, dass die Menschen einfach sagen, das sind so spannende Leute da, die sind so liebevoll, engagiert, die sind so faszinierend, die haben ein Feuer, das ist unfassbar. Die müssen irgendwas haben, was wir nicht haben. Erzählt uns mehr. Und Vater, ich bete, dass wir einfach die Situation erkennen können, in denen wir gute Zeugen sein dürfen. Füll uns neu aus mit deiner Liebe, mit deiner Begeisterung, dass wir wirklich wahre Botschafter von deiner frohen Botschaft sind. Dass wir nicht mit irgendwelchen falschen Tricks, mit Angst oder mit Gerichtsdrohungen irgendwie auf Seelenfang gehen, sondern dass wir einladend sind, dass wir Menschenfischer sind, die ja mit einer Begeisterung einfach da sind. Ich danke dir, dass du dabei sein wirst. Ich danke dir, dass du uns dazu befähigen möchtest. Und ich wünsche mir einfach, dass unsere Herzen sich immer weiter dahin verändern, dass hier in dieser Gemeinde ein Raum für alle ist, aber auch draußen, dass wir einen Raum geben für die, die es brauchen. Amen.